betalt plus 4 der andre jakken til far vi har.
Sag mal Schalke! Glück auf und herzlich willkommen, Folge 142 vom Dreierkette VWH Schalke Podcast. Schalke! Falls ich es nicht oft genug heute sagen sollte, wir sind Zweitligameister und wieder sowas so zurück in der ersten Bundesliga, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Wir sind heute wieder zu dritt für euch da, haben uns wieder zusammengefunden, um die Welt des Sports, um die Welt des Fußballs für euch einzuordnen. Und das mache ich wie jede Woche mit meinen zwei absoluten Lieblingsspätzle. Der eine sitzt in Konstanz am Bodensee. Ich liebe dich, Bro. Ich liebe dich, Brian. Ich grüße dich, Brian.
Bro, das ist krass.
Sagen, das ist crazy. Starke Statements gleich zu Beginn der Aufnahme.
Starke Statement, ja, Mann. Ich fühle mich direkt geehrt. Ja, ich freue mich auch, dass ich euch sehe, dass ich euch hören kann. Und ich grüße euch auch ganz herzlich aus dem Bodensee. Aus dem Bodensee raus, genau, ich sitze hier in der Nässe, nein, aber ich wünsche euch einen schönen guten Abend und Grüße an euch und gebe damit zurück an meinen Liebhaber in Berlin.
Zurück ins Studio, ja, die andere Person, die wir hier noch mit an Bord haben, die muss mir jetzt erstmal erklären, was das größere Sportgroßereignis am Wochenende war. War es der Schalke-Meistertitel oder war es doch die spektakuläre Tischtennis-Aufholjagd am gestrigen Sonntagnachmittag in Berlin-Kreuzberg? Das kann euch nur der Mann erzählen, der noch eine 5:2 nach Sätzenführung verspielt hat auf eine 7:5 Niederlage. Hannes, hast du es verkraftet?
Ah, dass das jetzt angesprochen wird, schmerzt mich natürlich. Noah wird hier empfangen mit Liebeserklärungen und bei mir wird erstmal darauf hingewiesen, dass ich diese wirklich deutliche Führung verspielt habe. Ich würde sagen, wenn die Geschichtsbücher irgendwann mal aufgeschlagen werden, dann ist deine Aufholjagd auf jeden Fall legendärer. Aber mehr Leute haben die von Schalke mitbekommen. Dementsprechend, wenn wir so populär wären, wäre das so gewesen. Aber ich habe eine Frage an dich. Ich habe nämlich gerade auf Google eingegeben, Schalke, hast du das die letzten Tage mal gemacht?
Nee.
Gib mal auf Google Schalke ein, das ist geil, weil da kommt ein blaues Feuerwerk und es steht ganz oben Schalke, zweite Bundesligameister, Schalke wieder in der Bundesliga.
Ach, wenn man bei Google das eingibt, oder wie?
Einfach Schalke, ja, einfach Schalke.
Dann machen wir hier mal live on air.
Nee. Ah, doch, wow. Ja, krass. Wow.
Oh, das ist ja geisterkrank. Süß. Mensch. Ist Herr Google doch Schalke-Fan, ist ja Wahnsinn.
Wollte gerade sagen, denkt einfach Alphabet Incorporated an euch mit.
Ich schwöre, das wäre bei Ebersberg ja, nicht gekommen, oder?
Nee.
Geil. Sag mal, Schalke.
Ja, mit Hannes hier, tatsächlich muss ich ein bisschen, wollte ich mal berichten von unserem Tischtennis-Match von gestern, weil ich habe so ein bisschen noch einen Blick darauf zurückgeworfen. Und irgendwie waren wir wie so zwei Buben, die sich über den Frühling gefreut haben, wie so zwei Kiddos. Brian, du musst dir das so vorstellen, wir haben uns zum Tischtennisspielen getroffen.
Ihr trefft euch auch privat, das ist auch sowas bei euch. Also interessant.
Ja, ja. Ich hatte ein Schalke-Trikot an, das ich 24 Stunden noch nicht ausgezogen hatte. Hannes hatte ein Brasilien-Trikot an und es gab Fanta und Spezi. Also wie so kleine Buben.
Kleine Spaßgetränke dazu noch. Ja, schön. Ich finde auch so eine Runde Tischtennis und ich finde auch wirklich eine Runde Tischtennis, wo man ein paar Sätze rumspielt. Das ist geil. Ich hatte auch am Donnerstag tatsächlich auch mit einem Kumpel, mit Ben, wirklich auch, ich glaube, wir hatten am Ende 9 Sätze gespielt, ne? Und er hat mit einem Satz Vorsprung gewonnen. Das war nicht schlecht.
Ja, am Ende ist es immer spannend tatsächlich. Wobei ich auch zwischenzeitlich sagen muss, habe ich Hannes auch wirklich schon zu Olympia 2028 LA gelobt. Teilweise hat er so gezaubert in den ersten Sätzen. Es stand ja zwischenzeitlich 5:2. Ich habe Hannes gefragt, spielen wir überhaupt noch weiter? Und wir haben dann jeden weiteren Satz unter der Devise gespielt, wenn ich ihn gewinne, spielen wir weiter. Nur ist er dann irgendwann in eine Negativspirale geraten. Aber Hannes, hast du schon den ecuadorianischen Tischtennisverband kontaktiert?
Ich habe denen schon geschrieben, und tatsächlich mit unserem Holzbrettle, mit dem wir da spielen, weil das müssen alle wissen, wir sind keine Leute, die professionellen Schläger nutzen, sondern unsere Holzbrettle, da kann ich leider nicht mit antreten. Ich wollte dir aber nochmal gratulieren zu deiner Stamina, dass du das durchgezogen hast, weil 5:2 war ja schon eine klare Führung für mich. Aber ich wollte darauf zu sprechen kommen, was du gesagt hast, dass wir wie zwei Kids da waren. Für mich war das Sonntag einfach so ein Kids-Tag, weil ich habe den damit begonnen, dass ich im See war. Das erste Mal im Berliner Frühling / Sommer, obwohl wir haben noch Frühling, weil ich baden danach. Genau, ich bin an den Heiligensee gefahren. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
In Berlin-Reinickendorf. Okay. Das ist circa eine halbe Weltreise entfernt von hier. War aber super schön. Und ich weiß jetzt, wenn ich mal viel Geld verdienen sollte, weil dieser Podcast mal durchstartet und wir finanziert werden, dann kaufe ich mir ein Haus da am Heiligen See. Und dann können wir jeden Samstag Bundesliga schauen und jeden Donnerstag dem SC zurufen und Schalke hoffentlich nie wieder um 13.30 Uhr anfeuern.
Geil. Oh, Hannes, Alter, Balsam für meine Seele. Das ist wirklich True Words. Nie wieder 13.30 Uhr, Alter. Das ist eigentlich mit das größte Laster, das ich hoffentlich damit endlich verloren habe. Scheiße hier, wirklich. Naja, hören wir mal auf, über Tischtennis zu reden, weil ich kenne mindestens eine Person unter unserer Hörerschaft, der jetzt gerade so Wutadern auf der Stirn bekommt, weil er, ich bin viel besser als ihr. So, die Person weiß auch ganz genau, wer gemeint ist, aber der hatte auch ein schweres Wochenende auf Kicktipp, deshalb wollen wir es mal dabei belassen. Und kommen wir endlich mal, kommen wir zu unserem eigentlich täglich Brot, kommen wir zum Fußball. Brian, jetzt habe ich dich ganz krass abgewürgt mit meinem Übergang. Was wolltest du noch sagen?
Komm, sag. Eigentlich wollte ich nichts sagen. Ich weiß nicht. Okay. Nichts. Ich wollte sagen, dass in ein paar Wochen, wenn die Tischtennisplatte noch in San Vivaldo steht, kann er sich beweisen.
Ah ja, das wollen wir dann mal sehen. Wie das klappt.
Das wollte ich sagen, ja.
Oder wolltest du mich eigentlich fragen, wie ich das Schalke-Spiel verfolgt habe?
Ja, bitte. Also komm, jetzt. Bitte hier Plattform für Valentin Soldner. Ich möchte Emotionen hören, weil man muss dazu sagen, an dem Samstagabend habe ich eine Sprachnachricht gefordert. Die kam aber nie. Deswegen, ich wünsche mir hier eine Live-Reaction zu eurem Wahnsinnsaufstieg am vergangenen Samstag.
Ja, man muss ja sagen, die ganze Geschichte hat am Mittwochnachmittag schon angefangen, wo ich euch den höflichen, Sendehinweis gegeben habe. Ausformuliert, wer heute Abend nicht Schalke geschaut hat, den Fußball nie geliebt. Deshalb interessiert mich jetzt zunächst mal, wer von euch hat den Sendehinweis denn befolgt?
Ich hab leider nicht. Schande auf mein Haupt, Schande über mein Haupt. Ich habe es leider nicht gesehen.
Ich habe das Spiel natürlich verfolgt, wie ein ehrlicher Fußballfan.
Hannes, ich weiß von dir, dass du verkatert am Samstag den ganzen Tag im Bett geharzt bist. Was hattest du Besseres zu tun um 20.30 Uhr?
Ey, da war ich schon unterwegs. Da war ich wieder on the run. Da war ich wieder auf der Piste.
Junge. Hannes Hotboy Summer.
Hotboy Summer. Nee, ich habe die Zeit gebraucht bis, glaube 13, 14 Uhr, um wieder klarzukommen. Dann habe ich gesehen, wie die Bayern spektakulär das Unentschieden rausholen. Habe mich wie in typischer Bayern-Manier mit einem Huh! gefreut und dann ging es wieder und dann ging es wieder auf die Piste in die Kneipe, wo du ich und Noah mal zu dritt waren, obwohl ich weiß ja nicht, ob Noah dabei war. Doch, Noah war dabei. Dementsprechend, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich kann dir versprechen, ich war die ganze Zeit per Live-Ticker zugeschaltet.
Naja, ist okay. Naja, also gut, ich war tatsächlich über dieses Wochenende, das war schon länger ein bisschen verplant, wegzufahren. Dementsprechend war ich auf einen Urlaub auf dem Bauernhof, habe ich gemacht, irgendwo in Sachsen-Anhalt, habe aber davor sichergestellt, dass es natürlich WLAN gibt. So, und habe dementsprechend dieses Spiel etwas würdelos auf dem Handy verfolgt. Was muss ich aber leider sagen, das habe ich zu Hannes gestern auch schon gesagt, ich finde es eigentlich ganz geil, große Spiele allein zu schauen, für mich zu schauen, weil ich mich dann komplett darauf einlassen kann, nicht in irgendeiner Bar, da ist mir zu viel Schnickschnack nebenher, da muss man sich nur mit Menschen unterhalten. Nee, hier habe ich dieses Spiel gänzlich allein geschaut und zwischenzeitlich hat der Hund gemeint, auf meinen Schoß springen zu müssen. Das war ausgerechnet in dem Moment, wo das 1-0 fiel.
Nein. Dementsprechend
wurde der Hund auf einmal zum Jubelutensil. Das ist, ich habe einmal den Hund wie bei König der Löwen in den Himmel gestreckt, um sozusagen den Fußballgott sein Opfer zu präsentieren. Da habe ich mich schon außerordentlich gefreut, wie Karaman dieses Ding reinhaut. Das war wirklich halt in was für einer Manier auch, wie er das Ding da reinprügelt, war auch einfach nur überragend. Und danach war es irgendwie, ich kann ja gar nicht mehr groß sagen, wie das Spiel danach war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es war nicht sonderlich geil. Nee. So, aber ich habe eigentlich 80% der Zeit immer auf die Uhr links oben geschaut. Wie lange geht's noch? Mhm. Und irgendwann hat man dann schon so angefangen, so wird's kribbelig und dann, es war krass. Ich bin kein lauter Jubler irgendwie so, aber ich war so ultra, ich hab's zu Hannes auch gestern schon gesagt und auch in den Chat geschrieben, ich war so mega erleichtert und ich habe mich so ultra gefreut für die Fans einfach, für diese komplette Fanbase. Wie viel Scheiße die mitgemacht haben in den letzten Jahren, wie viel Scheiße ich mitgemacht habe in den letzten Jahren. Immer wieder diese Kacke geschaut, dann schaust du irgendwie Schalke gegen Braunschweig und verlierst dann irgendwie auch noch 3-1 und so Geschichten. Und diese 13:30 Scheißspiele, da war pure Erleichterung. Und das ist, und dann übergeschwappt in ganz viel Vorfreude, muss ich auch sagen.
ich verstehe dich absolut, vor allem was das angeht, was du gerade sprichst, große Spiele alleine schauen. Ich muss sagen, das habe ich von dir nur. Der erste Mensch, den ich mal begegnet bin, der gesagt hat, dass er die großen Spiele von seiner Mannschaft alleine verfolgt, warst du. Weil du meinst, SC-Spiele schaust du ab und zu alleine.
Das ist besser so. Es ist wirklich besser so, weil ich glaube, die Lautstärke teilweise. Ich müsste das in so einem Raum schauen, wo so Leute reingezwängt werden mit so, wie heißt das, in so einem Sicherheitsraum, wo so Leute mit einer, wie heißen die Räume? Schalldichten Raum.
Du meinst ein
Ich glaube,
wo auch kein Empfang drin ist, meinst du die?
Ja, und dann ist auch die Wand ist so weich, dass man sich nicht wehtun kann. Wie halt.
Ich glaube, bei dir wird es ein Tonstudio auch schon tun. Die sind ja meistens soundproof. Ja, aber nee, stimmt. Weil ich stimme dem absolut zu. Das ist ein Sieg für die Fans, für euch Fans. Ich meine, man kann ja wirklich viel über deutsche Ultrakultur hier kritisieren, ab und zu mal gewalttätig, bla bla bla. Aber wenn es eine Fangruppierung gibt, der wir das wirklich gönnen, dass sie wieder im obersten Bundesliga-Hause in Deutschland sich befindet, seid es ihr. Also die wie zum Trainingsauftakt erschienen wurde, wie bei irgendwelchen Mistspielen, wie du gesagt hast, so gegen Greuther Fürth, gegen Elversberg. Also jetzt, tut mir leid an alle Greuther Fürth und Elversberg-Fans da draußen. Das sind nicht eure Nummern. So, es ist halt schon geil, wenn ihr dann wieder München einnimmt, wenn ihr wieder Dortmund einnimmt. So, es gibt wieder Derby. Also für euch ist es geil. Und ich denke, die ganze Region, also ganz, ganz Gelsenkirchen profitiert davon, dass es wieder einen Erstligaverein gibt in der Stadt.
Absolut. Pure, pure Erleichterung. Auch wirklich. Ich habe auch so eine riesen Vorfreude, dass ich einfach wieder mit euch 15.30 Uhr, da habe ich so Bock drauf, dass man nicht immer dann so fremde Spiele gucken muss, sondern auch mal einfach wieder von seinem Verein. Das ist einfach stark. Er ist einfach gut.
Hast du auch, du hast ja ab und zu mal gesagt, dass du die Bundesliga nicht so crazy verfolgst, weil eben Schalke nicht mehr dabei ist. Hast du ein bisschen mehr Bock auf Bundesliga als Turnier jetzt?
Absolut, voll, wirklich. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich habe viel mehr Bock auf den Wettbewerb, so ich werde mich auch wieder viel mehr damit auseinandersetzen. Natürlich habe ich quasi Podcasts und Kicktipp und Kickbase Bundesliga schon sehr verfolgt, aber so ohne Leidenschaft. Also es war mir halt egal. Mhm. Weißt du, es war mir egal, ob der VfB Vierter oder Zwölfter wird. Ist mir ja wurscht. So, und jetzt hat man auf einmal wieder so eine Aktie mit dran und das ist wirklich die große, große Vorfreude. Aber man muss auch sagen, ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Also wir gehen mit einer der besten Aufsteiger der Historie werden wir hochgehen. Also verglichen mit Köln letztes Jahr, die hat nach 34 Spieltagen 6 Punkte weniger als Schalke jetzt. Das heißt, wenn du die letzten 2 Spiele jetzt gegen Nürnberg und Braunschweig auch noch gewinnst, gehst du mit 12 Punkten mehr als Köln letztes Jahr hoch. Das ist schon eine fette Punkteausbeute. Das ist auch brutal souverän. Du hattest, wie jeder Zweitliga-Aufsteiger, irgendwie im Frühling bzw. zu Beginn der Rückrunde so ein bisschen eine kurze Schwächeperiode. Aber da hat man sich auch komplett umgestellt. Also es war ja auch basically eine neue Mannschaft, personell und taktisch, die auf dem Feld stand.
Ich habe eine etwas ungemütliche Frage an dich. Und ich weiß, dass es in der ganzen Euphorie vielleicht unfair ist, das jetzt zu fragen. Aber denkst du, ihr könnt eure Schlüsselspiele halten?
Ja, das ist ganz schwierig. Also das ist bei Moussa Sylla wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er bleiben wird. Also das ist, so wie ich das verstanden habe, von Frank Baumann. Bei Dzeko hieß es direkt nach dem Spiel sich jetzt nicht so wirklich danach an, nach Abschied. Also der hat eher so betont, wie geil das eigentlich in Gelsenkirchen fahrt und was er dem Verein Gutes tun kann, wie ihm der Verein auch viel gibt. Also das ist schon eine gute Nummer. Und ansonsten, glaube ich, haben wir keine Wackelkandidaten. Sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht, dass irgendjemand da wegziehen wird. Die Frage ist eher, du musst dich verstärken. Du musst dich auf jeden Fall verstärken, weil jetzt, was jetzt gerade auf dem Feld steht, die Top 11, boah, da würdest du dich schwer tun in der ersten Liga. Die sind gute Ergänzungsspieler. Du musst auf Schlüsselpositionen, musst du noch mal so 1, 2, 3 Spiele holen, die doch noch mal ein bisschen mehr Klasse mitbringen. Also so ein Ron Schallenberg, der ist gut für die zweite Liga, aber das ist nix für die erste Liga. So, nur mal als Beispiel. Oder auf den Flügeln, da musst du dich auch wirklich verstärken, da muss noch mal ein bisschen was her. In der Verteidigung genauso, deshalb das Einzige, wo ich wirklich sage, wo wir wirklich gut aufgestellt sind, ist offensiv. Wenn du die 3 halten kannst, Dzeko, Sylla, Karaman, dann sieht's da wirklich geil aus und mit Alfausi auch noch, aber da muss ein bisschen mehr Unterbau her für die erste Liga, sonst wird's ganz, ganz, ganz bitter.
Es gibt ja einen Spieler, der den FC Bayern verlässt im Sommer, der so ein bisschen Ruhe reinbringen könnte in ein Schalker Spiel. Ist auch ein Ruhrboy, also kennt die Region, aber ob ein Leon Goretzka den Weg nach Gelsenkirchen wagt, das weiß ich nicht, aber ich stelle mal eine brutal steile These auf.
Judas, ist er den halt. Der wird gesteinigt, wenn er die Stadt betritt.
Wirklich? Ja, ja, aber so, ich meine, ihr habt es ja schon mal versucht mit so Legenden zurückholen. Das hat nicht ganz geklappt mit Huntela und Koller. Aber wer weiß, vielleicht, wie gesagt, so einfach ein Stabilisator im Mittelfeld.
Wobei Edin Dzeko ja tatsächlich den Namen Sead Kolasinac wieder in den Raum geworfen hat, ne? Also das ist, ich glaube, diese bosnische Connection.
Aber das ist vorbei. So lass den in Ruhe. Das ist wie Jupp Heynckes mit den Bayern. Lass den doch einfach in Ruhe. Das macht keinen Sinn mehr. Der Arme, der ist letztes Mal schon mit seinen 10 Kilo zu viel dem Bell hinterhergerannt. So einmal war genial, das weiß ich. Aber als er zurückgekommen ist, das war ja wirklich nicht mehr zu holen.
Ja. Alles für die Bosnian Connection. Brate, Brian, was denkst du denn?
Ja, ich habe viel zugehört jetzt, habe deine Emotionen auch nochmal wahrgenommen. Ich glaube, jeder ist froh, dass Schalke zurück ist. Absolut, das ist einer der größten Vereine der Welt. Das ist period so, was die Fanbase angeht, was die Bedeutung in der Region angeht, aber was auch einfach das Standing angeht, das Prestige von diesem Club. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass der Verein auch wieder in der Bundesliga spielt. Ich freue mich, dass du praktisch auch wieder den Verein dazu hast. Also ich habe es ja auch schon gesagt, wir haben jetzt in unseren 4 Podcast-Staffeln 3 Saisons gehabt, wo Schalke gar nicht in der ersten Liga war. Nämlich die letzten 3 Saisons. Und
die eine Saison, wo sie in der ersten Liga war, das war so eine Seuchensaison. Das stand ja wirklich ab dem zweiten Spieltag fest, dass sie absteigen.
Genau,
ja.
Das war dann diese Saison mit Frank Kramer und Christian Groß oder so. Also ich glaube, das war schon Horror. Und ich habe sehr, sehr viele Gedanken. Ich habe ja das Spiel auch geschaut. War kein schönes Spiel, aber es war genial, fand ich. Weil sie haben einfach ganz klar, sie sind da reingegangen, haben gewonnen. Und es gab nie die Zweifel, dass sie das nicht gewinnen. Und ich muss schon sagen, in den Tagen davor war ja die Stimmung wirklich sehr, sehr optimistisch. Wo ich war, auch krass, also ich meine, die verkaufen das schon als Aufstieg, obwohl er jetzt noch nicht so durch ist. Da wäre ich persönlich vorsichtig. Aber sie haben sich, also muss man sagen, Nerven aus Stahl bewiesen in dem Fall. Und ich finde, ein paar Dinge muss man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal anmerken, wenn man sich diese Schalke-Mannschaft anschaut. Das ist zum einen, dass, wie du schon gesagt hast, 2 verschiedene Spielsysteme und Teams da eigentlich spielen. Also in der Hinrunde hattest du eine sehr defensive Mannschaft. In der Rückrunde mit den 4 Verstärkungen, unter anderem eben auch Dzeko, hast du eine sehr offensive Mannschaft gehabt. Und das, finde ich, ist ungewöhnlich für einen Aufsteiger, dass du praktisch schon in der Mitte der Spielzeit antizipierst, dass du jetzt in der nächsten Rückrunde ausgespielt wirst, wenn man weiter so spielt und sich dann direkt perfekt vorbereitet und dann 4 Transfers hat, die alle einschlagen. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein Verdienst auch von Frank Baumann, der, finde ich, in den letzten Wochen gar nicht so krass eine Rolle gespielt hat, der schon, seit er da ist, extrem für Stabilität gesorgt hat, der eigentlich in seinen Bremer Zeiten immer so ein bisschen belächelt wurde, der irgendwie auch immer so ein bisschen, glaube ich, unter dem Radar geschwirrt ist, aber jetzt bei der Schalke-Zeit eben bewiesen hat, dass er eben ein sehr, sehr guter Manager ist und eben auch mit Miron Mustic den richtigen Trainer verpflichtet hat. Und letztlich, was für mich eigentlich der große Faktor ist, der emotional auch so bedeutend ist, dass es halt komplett überraschend kommt eigentlich, dieser Aufstieg. Klar, er hat sich jetzt über die Wochen und Monate angedeutet, waren natürlich immer seit dem 8. Spieltag 1 oder 2, aber dass überhaupt in diese Saison jetzt schon der Aufstieg kam, war für mich und glaube ich für niemanden nach der letzten Saison, nach dieser Chaoten-Saison oder nach diesen 2 Chaoten-Saisons in der zweiten Liga, wo man eben noch knapp von dem Abstieg der Schippe, auf der Schippe gesprungen ist, das war nicht klar. Deswegen, also ich glaube, das ist es ist umso größer eigentlich die Leistung von allen Verantwortlichen, dass du eben jetzt schon diesen Aufstieg schaffst, weil wir meinten auch die letzten Saisons immer, okay, krass, das dauert sicherlich noch Jahre, bis die sich da mal wieder fangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir so der Punkt, der überwiegt. Die Freude, dass es jetzt schon der Fall ist, weil ohne Schalke ist auch vieles langweilig in der Bundesliga und jetzt auch noch mit so einem geilen Team, wo jeder Spieler seine eigene wichtige Geschichte hat. Fangen wir mit Dzeko an, kommen wir mit Timo Becker, kommen wir mit Loris Karius, kommen wir mit Miron Mustic als Trainer, kommen wir mit Kenan Karaman. So, das ist schon crazy. Ja. Und ich muss sagen, jetzt verglichen mit den anderen Aufstiegen in der zweiten Liga, die wir die letzten Jahre hatten, ist der Schalke-Aufstieg, jetzt klar, ich bin natürlich auch nah dran durch dich, aber ist der schon sicherlich am einer der besondersten Aufstiege in den letzten 10 Jahren.
Ja, das ist total, total spannend, dass du das ansprichst, weil da muss man Kollegen von 11 Freunde, muss man einen Punkt lassen. Die haben nämlich in ihrem Themenfrühstück heute Morgen einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt, den ich natürlich so nicht einordnen kann, weil ich biased bin. Aber sie haben gesagt, so für einen Nicht-Schalke-Fan gibt es keinen anderen Verein in Deutschland, bei dem es so viel Spaß macht, die positiven Sachen zu begleiten, aber auch die negativen Sachen. Also es muss unfassbar viel Spaß machen für einen Außenstehenden, so diesen Downfall mit anzuschauen, aber auch dann wieder den Aufstieg. Und das ist halt, ich glaube, mit Schalke freut sich ganz Deutschland, inklusive Dortmund, wirklich mit. Weil sie sich ja tatsächlich aufs Derby freuen. Aber ich glaube, auch wenn Schalke leidet, dann gibt es auch große Teile Deutschlands, die sagen, also die dann das auch gut belächeln. Ja,
weil es auch die letzten Jahre, selbst verschuldet war auch. Also das war ja auch so mit einem Abgesang mit, das war klar, dass es passiert.
Ansage.
Mit Ansage, ja.
Ja, und dem Überraschungsaufstieg, wie du es gerade gesagt hast, das ist wirklich Frank Baumann zuzuschreiben. Und der Kombination Frank Baumann und Miron Muslic, weil du holst einen Trainer, den niemand kennt, das ist ein absoluter Gamble. Die Mannschaft war zu 80% ein absoluter Gamble. Also, dass ein Loris Karius in der Form einschlägt, das hat niemand kommen sehen. So, da waren ja Spieler dabei. Du holst einen LV-Zieh irgendwie von Alemannia Aachen, der halt irgendwie entdeckt wurde über die vereinseigene KI, weil er der laufstärkste Spieler in allen drei Ligen war. Und der bestätigt sich halt einfach komplett, hat seinen Wert verzwanzigfacht innerhalb einer Saison. Das ist wirklich verrückt, ne? Und ein absoluter Gamble. Und dann eben die Kunst von Miron Muslic in der Hinrunde, eine Mannschaft zu formen, eine Identität zu formen, eben dieses Abwehrbollwerk zu schaffen, dieses Mentalitätsmonster. Und das dann aber zu spinnen über die Winterpause hinein in die Rückrunde in, okay, wir behalten uns die Tugenden Abwehrmonster und Mentalitätsmonster bei und addieren das Ganze jetzt noch mit Spielkunst und fangen jetzt auch noch an, Fußball zu spielen. So, ob es für die erste Liga reicht, habe ich gerade eben schon gesagt, aber was mir da sehr viel Hoffnung schenkt, ist, dass die Mannschaft eingespielt ist, der Trainer bleibt, es werden relativ viele Spieler bleiben, gehe ich mal davon aus, plus du hast Frank Baumann auf deiner Seite, der, glaube ich, die sehr, sehr gute Arbeit, die er bisher geleistet hat, weiterhin fortsetzen wird. So, ganz apropos fortsetzen.
Ganz noch ein Punkt, geradezu jetzt, wenn man in die Zukunft schaut. Ich glaube, der Punkt ist schon ganz wichtig eben, dass Schalke bewiesen hat, dass sowohl alte als auch junge Spieler sich beweisen können und spielerisch beweisen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der zum Beispiel auch jetzt bei Hamburg diese Saison häufig geholfen hat. Also da konnten Spieler wie Vieira, Vuskovic, die konnten zu diesem Verein gehen und spielerisch sich steigern, ihren Marktwert steigern und attraktiv für andere Märkte werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die nächsten Jahre für Schalke, dass eben klar ist, dieser Verein ist nicht mehr so unruhig wie früher, sondern hat eine klare Richtung und bietet eben auch für junge Talente, aber auch eben für alte Kämpfer, alte Spieler alten Grades wie Dzeko, vielleicht auch ein Füllkrug, die Chance, sich nochmal zu profilieren auf seine letzten Jahre. Und ich glaube, dieser Punkt könnte entscheidend sein dafür, dass man so eine Hamburg-Saison wie dieses Jahr spielt. Weil ich meine, Hamburger SV hätte jetzt auch wieder, die haben das, finde ich, jetzt schon, also klar, in den letzten Spielen ein bisschen abgeflacht, aber sie haben jetzt den Klassenerhalt und ich finde auch sehr verdient geschafft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Vorbild für Schalke nächste Saison. Und ich hoffe inständig, dass es auch so wird, dass man eben auch mit ruhig attraktivem Fußball, aber eben auch mit den wirklich gezielten Transfers, da sich so ein bisschen über der Abstiegslinie hält.
Wenn ich mich kurz nach, glaube ich, 20 Minuten Sendepause wieder kurz zu Wort melden kann.
Ich habe davor auch nicht viel gesagt. Ich
glaube, bei Schalke oder für Schalke ist es kommende Saison auch wichtig, dass irgendeine Mannschaft, von der man es nicht erwartet, relativ kacke wirst. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich will natürlich dem FC Schalke nichts unterstellen und ich gehe davon aus, dass ergänzende Transfers getätigt werden, aber Hamburg profitiert auch von der Tatsache, dass zum Beispiel Wolfsburg die Saison überraschend schlecht ist. Und so eine Mannschaft gibt's in jeder Saison. Also es gibt immer mal wieder einen, wo du dir denkst, so, hoppla, was ist mit denen los? Wir dachten, die spielen safe, vielleicht Conference League oder so sicheres Mittelfeld und dann schlagen die sich mit einem Abstiegskampf rum. Das muss Schalke auch irgendwie erhoffen.
Aber damit, Hannes, bringst du eigentlich die perfekte Überleitung in unser nächstes Thema. Weg von Schalke kommen wir mal hin zum Bundesligaspieltag. Beziehungsweise ein bisschen so zusammenfassend, was so die ganze Bundesliga jetzt diese Saison gezeigt hat. Alles, was ab Platz 8, also inklusive Frankfurt abwärts ist, ist unfassbar schlechter Fußball, der da gespielt ist. Es sind so wirklich so inkonstante Leistungen. Wirklich, dass wirklich ein FC Augsburg, die ja so einen Seuchenstart hatten mit Sandro Wagner, die jetzt irgendwie auf Platz 9 wiederfinden und noch Chancen auf einen europäischen Platz haben, also noch Chancen haben, Eintracht Frankfurt einzuholen, dass da irgendwie Mainz auf einmal, die ja auch so einen Seuchenstart hatten, wieder da oben mitschwingt. Das ist wirklich, das ist unglaublich, mit welch einer schlechten fußballerischen Leistung sich so, ich sag mal, ab den europäischen Plätzen abwärts die Mannschaften präsentiert haben dieses Jahr. Hannes, da gebe ich dir 100% recht. Ich glaube, Schalke könnte davon zehren, wenn genau diese Vereine sich im nächsten Jahr genauso wieder präsentieren werden. Ist jetzt natürlich die Frage, ob sie es machen werden. Das glaube ich nämlich eher nicht. Aber also das, was, ich sag mal, der Unterbau der ersten Liga, so das untere Mittelfeld bis ganz unten dieses Jahr gezeigt hat, ist ja wirklich katastrophal schlecht. Und das ist, das zeigt sich auch so ein bisschen in den Ergebnissen, die jetzt auch von diesem Spieltag, jetzt, wir wollen über den Abstiegskampf natürlich vor allem reden, aber du musst auch über so Werder Bremen reden, wo du sagst so, ja, okay, die sind eigentlich dem Abstieg noch nicht so ganz von der Schippe gesprungen, also Relegation ist immer noch möglich, und verlieren zu Hause 3-1 gegen den FC Augsburg. Also das sind so, das sind irgendwie so komische Nichtleistungen, die da so im Bundesliga-Mittelfeld
Nichtleistung
stattfinden.
Ja. Ja, also triffst absolut den Punkt. Ich habe hier auch die Tabelle jetzt nochmal vor mir. Ich hatte sie mir vor der Aufnahme angeschaut. Und ich muss sagen, ich hätte, beziehungsweise ich weiß, dass ich mit meinen Tipps, die ich in der Tippkick-Runde abgegeben habe, keine Extrapunkte kriegen werde, weil das habe ich irgendwie nicht erwartet. Ich glaube, Pauli hatte ich unten gesehen, aber Heidenheim nach den ganzen Jahren, die hatte ich relativ oben gesehen. Ich dachte, die sind safe. Und ich war der Meinung, dass der HSV direkt wieder runtergeht. Ich habe denen irgendwie das Vertrauen nicht geschenkt. Aber sehr schön eigentlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass HSV und Schalke wieder in der ersten Liga sind zusammen. Also jetzt wieder
ja, allgemein.
Schalke, aber geile Sache an sich. Das ist wie Fußball, als ich 11 Jahre alt war.
Ja, wirklich. Hey, du, schau dir die erste Liga an nächstes Jahr. Also jetzt nehmen wir mal an, Wolfsburg, Pauli und Heidenheim gehen runter und stattdessen kommen Paderborn, Schalke und Hannover hoch. So, gut, muss Paderborn sich noch an Elversberg vorbeischieben und Hannover muss die Relegation gewinnen, beziehungsweise andersrum, ihr wisst, was ich meine. Dann hast du da eigentlich eine recht attraktive Bundesliga da oben. Du hast da einen HSV, du hast da einen ersten FC Köln, du hast da einen VfB Stuttgart, du hast einen Werder Bremen. Das sind alles Traditionsmannschaften, die in den letzten Jahren irgendwann mal die zweite Liga gesehen haben. Und dass die jetzt alle wieder versammelt in der ersten Liga sind, das macht so eine ziemlich geile, wie du gerade sagst, eigentlich, das ist eine Bundesliga aus unserer Kindheit. Fehlt nur noch der KSC.
Ach, Junge, KSC wäre mal wieder richtig
also
cool.
Also der KSC aus der Kindheit, also nee. Da muss ich jetzt doch dann anders hin.
Ich glaube,
da muss ich immer auf die Bremse Kindheit drücken.
Das ist die Kindheit von meinen Cousins, die sind alle so 10 Jahre älter. Ich bin ja heimatsbedingt, aufgrund da, wo mein Dad herkommt, so ein bisschen KSC-Sympathisant. Ich habe bisher eine Saison erlebt, wo die oben mitgespielt haben. Nur eine, das war 2008, 2009.
Das ist witzigerweise, hat Freiburg, doch, die haben eine Saison mit KSC gespielt, sorry. Egal, ich wollte noch gerade so sagen, also das ist diese Saison eine sehr merkwürdige. Also, nee, es ist nicht merkwürdig, sondern es ist einfach sehr klar aufgeteilt zwischen Mittelfeld, obere Mannschaften und Abstieg, so. Du hast halt die ersten 6 und da kommt 14 Punkte Abstand auf Platz 7. 14. Hm. Also, du hast wirklich ja, eine Klassengesellschaft, die hatten wir die letzten Jahre jetzt noch nicht so krass. Und dann hast du halt nochmal zwischen 15 und 16 6 Punkte. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen offener, aber eigentlich die 3 Absteiger, 3 letzten stehen so mehr oder weniger fest und die ersten 6 stehen so mehr oder weniger fest. Und ich sag ganz ehrlich, also 7, 8, 9, Freiburg, Frankfurt, Augsburg, also da ist einer langsamer als der andere, wenn es um die Plätze, um den Platz 7 geht. Das ist schon sehr, sehr, sehr schlecht. Wir haben nicht mal gegen Wolfsburg gewonnen. Das ist schon sehr traurig. Ich meine, gerade auch wenn wir über die Traumbundesliga sprechen, dann ist natürlich der Abstieg vom VfB Wolfsburg leider Pflicht. Es sieht leider doch jetzt wieder ganz gut aus, dass sie sich durch die Relegation retten. Ich befürchte es schon. Wie sieht es da bei euch aus? Was glaubt ihr?
Ja, wir haben es ja so ein bisschen gejinxt hier. Also wir haben es ja ein bisschen angesprochen, als der King verpflichtet wurde. Dass es irgendwie so, es würde in den Vibe passen, dass sie sich irgendwie in die Relegation hecheln, sage ich mal. Weil das ist ja wirklich nicht, die fahren jetzt keine Big Points ein, aber die mausern sich hier mal, da mal 3 Punkte, da ein Unentschieden, hier ein Unentschieden. So mausern die sich halt Punkte zusammen. Das halt vollkommen ausreicht, weil St. Pauli sich dazu entschlossen hat, okay, wir steigen irgendwie ab. So, wir versuchen es nicht mal gegen Mainz, uns aufzustemmen zu Hause. Oder wie ich auch in einem Zeitungsartikel gelesen habe, irgendwie weigert sich da auch mal irgendjemand mal einen umzuhauen. Also mal so ein bisschen Mentalität zu zeigen. Also es wirkt alles so ein bisschen behäbig bei Pauli. Und dementsprechend reicht dieses mauserige hier ein Punkt, da ein Punkt von Wolfsburg sich jetzt echt tatsächlich dank ihres bescheidenen Torverhältnisses von minus 25 auf den Relegationsplatz zu verschieben.
Das ist wirklich
und in der Relegation wissen wir alle, da ist alles möglich mit Vorteilen Richtung Erstligist.
Ja, auf jeden Fall. Naja. Ich habe nur ganz kurz eine Frage, um dieses Kapitel abzuschließen. Noah, hattest du nicht Anfang der Saison gesagt, dass der VfL Wolfsburg einstellig endet?
Naja, ich möchte eine Sache sagen.
Nein. Ich habe dich gefragt, ja oder nein?
Ja, ich möchte aber eine Sache sagen. Also ich freue mich schon richtig auf unsere Hot Takes, wenn wir die am 34. Spieltag besprechen oder am Ende der Saison, whatever. Weil da sind einige dabei, die krank gefailt sind, so. Ich finde mein Hot Take, dass die grauen Mäuse Hoffenheim, Augsburg und Wolfsburg auf einstelligen Plätzen sind, nicht komplett schlecht. Weil Hoffenheim spielt eine sehr gute Saison und Augsburg wird auch auf einem einstelligen Tabellenplatz wahrscheinlich bleiben. Also ich sag mal so, 66%, 2/3 meiner Aussage stimmt. Ich habe gesagt, es wird eine Saison der grauen Mäuse.
Hattest du nicht auch gesagt, Mainz spielt noch europäisch? Ist auch noch rechnerisch möglich.
Nee, es ist nächste Saison. Also rein von der Logik her muss Mainz nächste Saison. Das ist ja immer eine Saison scheiße, dann retten sie sich und die nächste Saison wieder Europa League und dann geht's wieder von vorne los. Aber ich sag, wie es ist. Ich finde sie nicht so falsch, aber es stimmt, Wolfsburg habe ich ein bisschen überschätzt. Wobei die sie jetzt vom Kaderwert her ist es wirklich absurd, dass die da weit unten stehen. Und ich finde auch gegen Freiburg, jetzt ganz kurz über Freiburg, aber hat man auch gemerkt, dass sie das eigentlich, dass die eigentlich kicken können, dass die auch richtig gute Spieler haben. Nur halt da das Mannschaftskonstrukt überhaupt nicht stimmt. Eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar Heidenheim, ganz kurz. Wir müssen über Heidenheim sprechen. Das ist absurd. Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, die sind, also ich glaube, jeder dachte, die sind tot. Die sind wieder da. Die sind wieder. Guess who's back? Totgesagte ja, Leben länger.
Sorry, sie sind wieder da, ja, aber es ist zu spät. Das ist wie wenn du versuchst, eine Nacht vor der Klausur zu lernen. Die geben jetzt alles, ich spreche aus Erfahrung, die geben jetzt alles, aber es ist zu spät. Die haben 5 Spiele gewonnen diese Saison, davon waren in den letzten 5 Spielen 2 dabei von diesen Siegen.
Ja,
es, da kommt nichts mehr zusammen. Also klar, natürlich ein Bombenauftritt in München, das will denen keiner absprechen. Ultrasympathischer Trainer, aber die sind nicht back, nur. Also ich denke, das war kurz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so ein paar Ärzte-Serien, wo die sagen, so bevor der Patient endgültig abkratzt, hat er noch so 2, 3 sehr gute Tage oder Stunden. Und das sehe ich bei Heidenheim. Ich glaube, das war's.
Okay. Moment, Hannes. Also jetzt mal betrachten wir das Ganze mal ein bisschen nüchtern, ne? Und nehmen mal die Fakten zur Hand. Das Restprogramm, also es sind 6 Punkte Herrgott, auf den Relegationsplatz,
3,
oder?
3.
Nee, sogar nur 3. Nur 3 Punkte auf den Relegationsplatz. Ja. Das Restprogramm von Heidenheim ist St. Pauli und Mainz.
Köln und Mainz.
Köln und Mainz, pardon. Köln und Mainz. So, jetzt kriege ich alles zusammen. Weil das Restprogramm von St. Pauli ist nämlich Leipzig und Wolfsburg. Und das Restprogramm von Wolfsburg ist Bayern und Pauli. Also, ich sag, da ist noch alles drin.
Also für den 16. Darüber reden wir, ne?
Ja, genau. Also für den Relegationsplatz natürlich jetzt nicht fürs rettende Ufer. Aber in dem Fall ist ja der Relegationsplatz das rettende Ufer. Alles besser als der direkte Abstieg. Ich sag, da ist noch alles drin. Die zeigen Moral. Die zeigen, dass sie ordentlich Fußball spielen können. Zivzivate zeigt, dass er absolut nicht in die zweite Liga gehört. Und dass man ein Spiel in München noch wirklich 3-3 verliert, kann man an der Stelle sagen. Warum auch immer das Spiel 90 plus 10 noch läuft, wenn 5 Minuten angezeigt waren, das habe ich irgendwie auch noch nicht so ganz durchschaut.
Wegen der Verletzung von dem Heidenheimer Innenverteidiger.
Das ist alles so strange mit den Nachspielzeiten da bei Bayern. Also da spreche ich aus eigener Erfahrung irgendwas. Also ich sag's jetzt mal wirklich ungern, aber man spielt so lange, bis die Bayern gewinnen. Also das ist wirklich so das Schema, was sich gerade da durchsetzt.
Wirklich, vor allem, also ich verstehe das, dass wenn eine Verletzung kommt, dass du ein bisschen mehr spielen musst, aber der Ball war 2-mal geklärt. Also der Schiri hätte 2-mal
die Chance. Das war bei uns genauso, ne? Genau gleich.
Und dann fällt der Ball halt von dem Fuß von Olise. Der Schuss ist brutal. Aber hast du Scheiße am Fuß, und dann prallt er gegen den Pfosten, gegen den Rücken vom, das ist der Kacktor des Jahres.
Ja, es ist echt sehr bitter. Da kann Hannes auch nicht mehr. Nein, also ich man muss ehrlich
was
sagen.
Was soll ich sagen? Nee,
was soll ich machen? Was ich schon interessant finde, weil ich finde, so von meinem Gefühl her und auch aus den vergangenen Bundesliga-Saisons gab es ja immer so eine Mannschaft, die klar abgestiegen war. Ich denke da so an Mannschaften wie Kräuter Fürth, ich denke da an Mannschaften wie erste Pauli-Saison. Also die hatten 18 bis 20 Schalke. Punkte, Schalke teilweise. Also wo einfach klar war, die sind weg. Und das war bei Heidenheim, für mich hatte ich das Gefühl genauso, okay, Heidenheim hat's getroffen, 18er, tschüss, ciao. Und ich finde es, also einfach, muss man einfach sagen, beeindruckend, dass sie es einfach nochmal hinkriegen, auch einfach von der psychologischen Komponente her nochmal in den letzten Spielen solche Dinge rauszuhauen. Und ich sag, wie es ist, also die 3 Punkte gegen die Bayern, also das wäre schon legendär gewesen. Und ich habe zwar den Kommentar auch schon gehört, dass es vielleicht ganz gut ist, weil sie sonst dann nicht ganz so entspannt in die nächsten Spiele gehen. Aber es wäre einfach wirklich, wirklich krass gewesen, wenn sie das geschafft hätten. In Bayern 3-2 gewinnen, da hätte ich meinen Hut echt gezogen. Ich ziehe ihn auch so, ich freue mich, oder ich würde mich, glaube ich, schon freuen, wenn sie es auf die Relegation schaffen, qua der Sympathie für Frank Schmidt und auch eben, weil man eben sie so tot gesagt hat. Das ist wirklich geil. Aber ich bin da auch ein bisschen bei Hannes, es ist zu spät, glaube ich. Da wird am Ende der Saison mit Dingchi und Tsitsipas eben auch 2 Spieler, die jetzt treffen, die vielleicht ein bisschen früher damit angefangen hätten sollen. Da ist es vielleicht ein Ticken zu spät gelernt für die Klausur. Das ist halt die Methodenprüfung, die sie dann vielleicht doch verhauen am Ende.
Ich weiß, wir haben schon 35 Minuten auf der Uhr und ich weiß, dass wir mit euren 2 Vereinen noch wirklich 2 fulminante, zumindest in Teilen fulminante Hinspiele besprechen müssen im europäischen Wettbewerb. Aber dann wird es halt eine extra lange Folge, so ist das Leben manchmal. Ich möchte nämlich noch ein Thema ansprechen, bevor wir in das Quiz gehen. Und zwar den wirklich brutal spannenden Kampf eigentlich um den vierten Champions League Platz, beziehungsweise absolut, auch um den, also um ab Platz 3 bis Platz 6. Das ist ja eigentlich hochbrisant. Also Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim, alle drei punktgleich. Nachdem Leverkusen irgendwie gemeint hat, sie müssen Leipzig 4-1 abschießen. So, also eine Tendenz, mit der wahrscheinlich nur Brian gerechnet hat. Also dazu später mehr bei Kicktipp. Und Stuttgart und Hoffenheim denkt sich, sie machen jetzt PSG gegen Bayern auf Arme. Für Arme.
Es war, es ist, ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht, wen ich in dem Spiel supportet habe, Stuttgart gegen Hoffenheim. Aber wenn es um diesen Champions League Platz geht, denke ich tatsächlich, dass in meinen Augen der VfB Stuttgart der beste Vertreter wäre. Warum? Hm. Weil ich ein System bei denen sehe, nach wie vor. Klar, es hat jetzt nicht so brutal geklappt wie in den vergangenen Saisons, obwohl, es ist auch falsch, weil die sind immer noch da oben, sind wieder im DFB-Pokalfinale. Da sehe ich ein System, da sehe ich einen Kerngedanke, da sehe ich Spieler, die schon lange von dieser Ideologie getragen werden, von Hoeneß. Dementsprechend, ich glaube, das ist meine Prediction, dass Stuttgart auf dem vierten Platz landet, sich in die Champions League qualifiziert und auch ein ehrenwürdiger Vertreter der Bundesliga sein wird. Was ich wiederum an mir anmeckern muss, ist, dass ich irgendwie vercheckt hatte, dass Leverkusen so stark ist. Ich weiß nicht wieso, ich hatte die ganze Zeit, weil wir die so ein bisschen kritisiert haben, weil wir gesagt haben, so boah krass, Ten Hag am Anfang der Saison weg, dann kommen die nicht so richtig aus den Startlöchern, Schick trifft nicht, Schick ist der drittbeste Torschütze dieser Saison, die sind wieder weit oben. Es hat mich ehrlicherweise überrascht, die hatte ich ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich bleibe bei meiner Meinung fest, ich glaube, der VfB Stuttgart wird letztendlich die Mannschaft sein, die in 2026, 27 der vierte deutsche Vertreter in der Champions League sein wird.
Hm. Schwierig. Kannst du dich anschließen, Brian?
Boah, ganz schwierige Frage. Also gut, guter Punkt, dass du es noch aufsagst. Also wir haben ja hier mit 4, 5, 6, 58 Punkte. Das ist auch etwa sehr singuläres Ergebnis in der Bundesliga. Freue ich mich auch auf die letzten zwei Spieltage in der Hinsicht. Zumal eben, und das ist, nehme ich jetzt schon mal mein Match of the Week vorweg, Leverkusen gegen Stuttgart am Wochenende spielen. Also das ist sicherlich ja, ein sehr, absolut, sehr spannendes Spiel. Ich würde mich, glaube ich, auch insgesamt für Stuttgart am meisten freuen, einfach qua der guten Leistung, die sie einfach über die letzten Jahre hinweg gezeigt haben und weil sie einfach, ja, Hannes hat es gesagt, insgesamt ein gutes System fahren. Ich geh mit meinem Wild Guess, weil ich ja gesagt habe, es ist eine Saison der grauen Mäuse. Ich glaube, dass am Ende das aber Hoffenheim packt, weil die dann doch eben vielleicht die Quäntchen mehr Glück haben, vielleicht auch ein bisschen spielstärker sind, Krischer Brömel wieder dabei ist. Also ich glaube, ich gehe mit Hoffenheim. Ich finde aber, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich finde, alle sind auf einem ähnlichen Level, auch von Bottler-Mäßigkeit. Also, sie haben auch immer wieder Spiele, wo du denkst, was machen die? Und ich gehe aber mit, aufgrund auch meines Hot Takes, mit Hoffenheim auf dem vierten Champions League Platz. Dann haben wir wirklich auch wirklich kranke Champions League Vertretung in diesem Fall. Leipzig und Hoffenheim.
Nee.
Und Dortmund und München natürlich SC Freiburg, ne?
Ach, klar, ja, logisch. Freiburg dann natürlich über den Sieg der Europa League.
Über den Sieg der Europa League sind wir ja natürlich auch noch dabei. Das darf man gar nicht vergessen.
Ist natürlich der direkteste Weg. Das ist später mehr. Nee, also Hoffenheim, sorry, die will niemand in der Champions League sehen. Ebenso Leverkusen, das bringt doch nichts. Macht der VfB. Ich gönn's auch den VfB-Fans. Guckt, dass er da gewinnt. Sie haben das deutlich schwerere Restprogramm. Aber wenn sie gegen Leverkusen nächste Woche gewinnen, bin ich guter Dinge, dass sie es dann irgendwie nach Hause gedeichselt bekommen. So, ihr Lieben, jetzt großer erster Block. Kurz durchschnaufen, kurz durchatmen. Hannes, du übernimmst den Staffelstab. Willkommen zum Dreierkette VBH. Quiz.
Das Quiz.
Ja, der erste Block war ungewöhnlich lang, aber es war auch extrem viel zu besprechen. Dementsprechend habe ich jetzt mein Quiz ein bisschen verkürzt. Ich sage euch gar nicht, wie es vorher war, weil ihr kriegt ja nicht mit. Es geht ein bisschen darum, ich habe das Gefühl, es gab früher im europäischen Fußball Positionen, wo man immer wusste, wer da gerade spielt. Zum Beispiel der Torhüter der Bayern. Man wusste immer, es war entweder ganz, ganz, ganz früher Sepp Maier, Oliver Kahn. So, du hattest immer große
Michael
Namen.
Michael Rensing
und Thomas Kraft natürlich auch. Oder so, keine Ahnung, so die Innenverteidiger von Juve oder von Inter Mailand. Das waren immer so gestandene Namen. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt und mir ist aufgefallen, dass in diesen europäischen Topclubs heutzutage ein paar No-Names diese Rolle eingenommen haben. Ihr seid aber gewiefte Fußballfans und Taktiker und Experten, deswegen frage ich euch einfach mal, wer ist denn aktuell in der Saison 25-26 der Stammtorhüter bei Manchester United? Ein Kasten, der schon verteidigt wurde von Schmeichel, von Van der Sar, von Fabian Barthez, also nur legendäre Namen. Ich will wissen, wer ist es aktuell? Ihr kriegt keine Antwortmöglichkeiten.
Boah, es ist Onana.
Nee, leider nicht mehr. Aber was heißt leider nicht mehr? Für die Manchester United-Fans Gott sei Dank nicht mehr.
Ach, er ist abgesetzt worden. Also ich bin noch in der Saison mit Onana gegangen, aber ich weiß es tatsächlich dann auch nicht.
Bei David De Gea bin ich ausgestiegen.
Ja, genau, den habe ich vergessen als legendären Spieler. Onana ist aktuell ausgeliehen an Trabzonspor in die türkische Liga.
Stimmt.
Den haben sie für 45 Millionen geholt. Aktuell ist der Torhüter bei Manchester United die Nummer 31, Senne Lammens, belgischer Nationalspieler. Ich hatte vor der Saison noch nie von dem gehört und ich habe witzigerweise auch nur mitbekommen von dem, weil er beim Spiel gegen Liverpool nicht in der Startelf stand, sondern da war Altay Bayındır, türkischer Nationalspieler. Die zwei machen das so ein bisschen im Tandem, je nachdem wie der eine fit ist und der andere nicht, aber Lammens und Bayındır, aktuell die Nummer 1 bei Manchester United. Wir machen weiter.
Wahnsinn.
Es gab eine Zeit, da waren die Stürmer von Inter Mailand legendär. Wir reden von Diego Milito, wir reden von Zambrano und wir reden natürlich von R9 Ronaldo. Aktuell ist es eine Doppelspitze bei Inter Mailand, die sehr erfolgreich spielt. Ich möchte von euch wissen, wer ist diese Doppelspitze?
Thuram, auf jeden Fall einer.
Stark,
und, ja. Den hätte ich auch noch gewusst, Marcus Thuram und der Argentinier mit dem Namen. Wie heißt er denn jetzt?
Martinez.
Lautaro Martinez, richtig, genau.
Lautaro Martinez und Marcus Thuram, sehr gut.
Wobei ich muss sagen, Lautaro Martinez verbinde ich schon auch sehr mit Inter Mailand mittlerweile. Also der hat schon auch sich, finde ich, da echt festgespielt.
Ja, das stimmt, das war ein bisschen einfacher. Jetzt nochmal, wir bleiben in Italien, nämlich bei Juve. Wenn wir an Juve denken, ans zentrale Mittelfeld, da haben wir wirklich Meister des Spieles gespielt. Angefangen bei Zidane, wir hatten mal Pogba, wir hatten Andrea Pirlo. Wer ist denn aktuell, seit jetzt schon einigen Saisons, der Midfield-Maestro, derjenige, der das Spieltempo angibt bei Juventus?
Yildiz, oder?
Nee, denk so ein bisschen defensiv. Also nicht so ein Außenspieler, sondern wirklich so ein zentraler Mittelfeldspieler.
Weston McKennie.
Nee, das geht auch auf die Banden. Denk mal anders.
Ey, das Ding ist, diese Juve-Mannschaft, die kenne ich wirklich gar nicht mehr. Also da habe ich, wenn
auf
ich.
Auf gar keinen Fall.
Also bin ich wirklich raus. Wenn du jetzt, du hast mal in der Zweierfolge den Torwart gefragt. Da wusste ich auch nicht.
Genau.
Innenverteidiger könnte ich dir jetzt auch gerade nicht mehr sagen. So ist es mit dem zentralen Mittelfeld. Weiß ich bei Juve mittlerweile auch nicht mehr.
Es gibt noch drei Spieler, die ich können würde. Openda spielt da, glaube ich.
Mhm, Kostic, der ist es nicht.
Spielt, glaube ich, da.
Der ist auch nicht.
Und Vlahovic spielt auch noch da. So, aber genau, ich keine Ahnung, wer der Mittelfeldspieler ist.
Alles, ihr kennt den Namen. Locatelli.
Ah. Hm.
Locatelli ist seit 3 oder 4 Saisons der zweite Captain und auch der Midfield-Maestro, derjenige, der den Ton angibt. Aber krass, dass man den nicht mehr kennt. Und jetzt, zu guter Letzt, jahrelang war Hugo Lloris der Stammtorhüter bei wem?
Tottenham.
Ja. Korrekt. Tottenham, ein Fall für sich, steht vom Abstieg in die Championship. Von wem wurde denn vertreten diese Saison, der gute Hugo Lloris? Wer steht denn aktuell bei Tottenham Hotspur zwischen den Pfosten?
Keine Ahnung.
Aber ist ganz kurz, ist Hugo Lloris noch dabei? Ist der noch bei Tottenham?
Nee, der entweder zurückgetreten oder er ist noch bei LA Galaxy.
Ja, ja. Ja, ich wollte auch sagen, der spielt doch in den USA, oder?
Genau, ja.
Also wer ist bei Tottenham im Tor? Kannst du uns einen Tipp geben?
Ja, ich kann einen Tipp geben. Es ist ein italienischer Nationalspieler.
Keine Ahnung, also wirklich weiß ich nicht.
Ja, die Nummer 1, mit der die Saison angefangen wurde, ist Vicario. Und der ist jetzt schon länger verletzt, beziehungsweise hat nach seiner Verletzung nicht ganz zurückgefunden und wird jetzt ersetzt durch Kinski aus Tschechien. Also, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass es im europäischen Fußball mal legendäre Spieler auf legendären Positionen gab und heutzutage, wir merken es, ist da etwas ein bisschen Flaute. Das war mein Quiz, kurz und knapp, damit wir mit den Inhalten weitermachen können.
Schöne Nummer, Hannes. Vielen Dank dir. Der Vollständigkeit halber, Hugo Lloris ist immer noch aktiv beim LAFC.
Geil. Ah, LAFC. Geil.
Schau mal. Ja. Aber war ein sehr schönes Quiz, doch, da hast du recht. Man verbindet eigentlich immer so große Namen mit großen Vereinen und auf deren Positionen, weil das oft dann so Institutionen waren.
Komplett,
und das ist mittlerweile vielleicht so ein bisschen, hat sich das rotiert. Hannes, mein Lieber, wir zwei müssen, glaube ich, jetzt ganz stark sein. Weil ich glaube, jetzt brauchen wir ein ganz, ganz dickes Fell. Ich hoffe, du hast die Taschentücher bereit. Jetzt wird es ganz traurig, es wird ganz bitter. Und ich weiß, einer von uns dreien, nämlich der liebe Brian, der wird sich jetzt, er strahlt hier wirklich wie ein Honigkuchenpferd über beide Ohren hinaus, weil er ganz genau weiß, was jetzt kommt. Und jetzt kommt Brian.
Kicktipp aktuell, Leute. Ich bin Tagessieger. Wow. Ich bin es. Icke. Ich freue mich sehr. Ich setze mich auch richtig in dem Fall auch wahnsinnig ab, weil Hannes fucking 0 Punkte geholt hat. Und weil er 6, also das ist schon sehr schön. Das ist schon sehr schön. Das sind 13 Punkte auf Hannes, 16 Punkte auf Walle. Ich sag jetzt nicht, dass es entschieden ist. Aber das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich.
Alter, nur, aber ganz ehrlich, wie hast du das gemacht an dem Spieltag, wo alle scheiße waren, ja, nur du nicht?
Das
du bist ja wirklich der Einzige.
Das bleibt mein Geheimnis, ja. Ich glaube, das ist auch das Besondere, also das macht auch diesen Spieltagssieg so wertvoll, weil eben wirklich alle so scheiße waren und mehrere Null-Punkte-Spiele dabei waren. Also da auch Tennis 7-9 hat null Punkte. Der hat wirklich null Punkte. Genauso wie Hannes, null, also ich habe wirklich kein Spiel, nicht mal ansatzweise richtig. Das ist schon eine Leistung, die muss man erstmal hinkriegen.
Es war oft knapp, muss ich sagen. Es war oft ein Tor, was mich von 4 Punkten getrennt hat.
Das stimmt. Aber ich freue mich natürlich sehr und man muss auch sagen, dass ich auch hinsichtlich dessen, weil das wäre jetzt natürlich der Moment gewesen für Timo oder für Sheriff nochmal einzugreifen in den Titelkampf, leider auch nichts getan hat. Zwar hat Franzi 2 Punkte weniger als Timo und Sheriff, aber die beiden können daraus nicht Profit schlagen und sind dementsprechend etwas abgeschlagen. Zweiter und Dritter. Und so ist die Lage. Ich würde sagen, Endspurt, ja, es sind 11 Punkte auf Platz 1 für Timo. Mal sehen, was sich noch machen lässt. Ne, 9 Punkte, Entschuldigung, 9 Punkte. Da ist jetzt, sage ich mal, noch was drin, aber es wird langsam relativ klar, dass Franzi vielleicht sogar dieses Mal den Titel holt. Nicht nur Platz 2 oder 3, sondern Platz 1. Und dass vielleicht auch ich der Gewinner der diesjährigen Tipprunde ist für uns drei. Aber das wird sich noch zeigen.
Also, Hannes, uns nochmal ein bisschen spannend zu machen. Live on air, kleine Wette. Also dadurch, dass Brian uns ja jetzt weggezogen ist, würde ich sagen, 4 Punkte sind es zwischen uns beiden. Ich mache Kampfansage, ich krieg dich noch. Wenn ich dich einhole, dann kriege ich von dir einen Döner und ein Bierchen spendiert. Und wenn du wenn du dich vor mir hältst, dann andersrum.
Können wir gerne eingehen. Ich würde es sogar noch interessanter machen. Ich sage, einer von uns holt Brian ein, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Nee, aber ich gehe hier live die Wette ein und die Person, die gewinnt, darf den Döner aussuchen. Wo?
Oh, bei welchem Döner in Berlin?
Bei welchem Döner in Berlin, genau.
Oh, exkludiert U-Bahn-Döner. Das machen wir nicht.
Es gibt einen, den finde ich gar nicht schlecht, aber das macht außer exkludiert, weil es gibt so 2, 3, die wollte ich immer mal probieren. Ich glaube, du auch. Aber deswegen, der Gewinner entscheidet, wo der Döner gegessen wird.
Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir Kicktipp auch abmoderiert. Ihr Lieben, macht fleißig weiter. Brian, Chapeau, wirklich. Keine Ahnung, wie du das hinbekommen hast.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß
es auch nicht. Dir vergönnt.
Das ist bei mir immer so ein bisschen Zufall auch.
Wladimir Zufall. Ich würde sagen, ich weiß ja, dass Brian, also zumindest war es so, im Viertelfinale seinen SC-Block nach dem Hinspiel relativ kurz halten wollte.
Machen wir auch so.
Gehe ich mir davon aus, er will ihn heute wieder kurz halten. Ne?
Machen wir so.
Es ging in einem legendären Stadion gegen Braga. Die Kulisse könnte kaum schöner sein. Was ist deine Einschätzung zum Spiel? Später, wirklich sehr, sehr, sehr später Niederschlag.
Ja.
2-1 ging es verloren.
Ich habe es, glaube ich, auch in die Gruppe geschrieben. Irgendwie kriegen wir in den letzten Wochen da wirklich immer in der letzten Minute fehlt uns irgendwie die Kraft, die Spielintelligenz, dann irgendwie noch das bessere Ergebnis für uns rauszuholen. Stuttgart, Bayern, Braga, das ist sehr bitter. Ja, irgendwie ein bisschen komisches Spiel. Ich fand, insgesamt wäre es eigentlich ein verdientes Unentschieden gewesen. Ich glaube, da hatten beide Mannschaften ihre Anteile. Der Elfmeter war meiner Meinung nach sehr, 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 sehr harte Entscheidung. Ich würde eher sogar sagen, ungerechtfertigt. Deswegen gut, dass es Atubolu hält. Dann hätte ich mich mehr aufgeregt. ich bin mal gespannt aufs Rückspiel. Ich bin irgendwie so ein bisschen, also ich bleibe vorsichtig optimistisch, dass wir die noch raushauen können. Die waren aber schon deutlich besser als Celta Vigo, haben einfach auch spielerisch überzeugt. Deswegen bin ich da nur vorsichtig optimistisch, aber ich bleibe natürlich meinem SC diesmal treu und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist einfach irgendwie ein bisschen surreal nach wie vor noch und ich finde, das Stadion hat irgendwie diesen, das ist ein schönes Stadion, aber es gab mir irgendwie wirklich kein Halbfinal-Vibe, muss man ehrlicherweise sagen, weil dieses vorne und hinten, das ist einfach, ja. Ich habe gehört von einer Freundin, die meinte, dass das Stadion so geplant worden sei, dass der Architekt dachte, okay, Fußball wird von der Seite gespielt, ne, dann brauchen wir zwei Tribünen reichen. Also links und rechts.
Also mir hat das irgendwie geil.
Ja, ich glaube, es ist auch was Besonderes. Ich glaube, es ist was Besonderes, aber es gibt, also ich finde für so ein krasses Spiel um 21 Uhr abends, Halbfinale Europa League, da brauche ich irgendwie mehr, glaube ich, mehr Stadionatmosphäre. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar. Also ja, mich jetzt ein bisschen aufgeregt.
Also ich, nichts gegen das Stadion per se, ist ein geiles Stadion, aber es hat mir jetzt, also irgendwie, und vor allem das Geile ist ja, das ist ja das Interessante auch noch, was mir auch aufgefallen ist, in Portugal ist ja erst 20 Uhr, da ist ja noch deutlich heller gewesen um 21 Uhr. Das heißt also auch, es hatte so einen Nachmittagskick-Vibe. Also diese Aura von einem Champions League, von einem Europa League-Halbfinale, das hat es mir nicht so gegeben, deswegen ich freue mich jetzt auf Freiburg. Ich glaube, dass es die Stimmung nochmal anders ist. Das ist zu Hause, wir sind eine Heimmacht. Und deswegen bin ich da vorsichtig optimistisch, dass wir die auch schlagen können, auch wenn es ein sehr, sehr, sehr hartes Spiel wird, weil wir ja auch gewinnen müssen, um wenigstens in die Verlängerung zu kommen.
Ja, würde ich sagen, können wir so beide unterschreiben, Hannes. Da spreche ich jetzt mal für dich mit. Sehr ärgerlich natürlich, dass Atubolo am Ende des Tages den Bock schießt. Also ist ja ein klarer Torwartfehler. Allerdings hat er ja auch den Elfmeter rausgeholt, dementsprechend gleicht sich das wieder aus. Ich bin nach wie vor, ihr wisst ja, ich bin guter Dinge, der SC, der holt den Titel dieses Jahr. Dann kommen wir zu dem anderen Kracher, der unter der Woche stattfand. Es war ein Champions League Halbfinale, das den Namen würdig war, ein Riesenspiel. Ja. Atletico gegen Arsenal, nee, also wir wollen gegen über PSG gegen Bayern München sprechen. 5-4 nach Elfmeterschießen, nach 90 Minuten. Würde sagen, das Spiel war eins der spektakulärsten Spiele, die ich je gesehen habe. Der Kontrast wurde vor allem auch sehr deutlich, weil Hannes und ich am nächsten Tag zusammen Atletico gegen Arsenal geschaut haben, wo wir quasi gar nichts passiert ist. Und bei PSG gegen Bayern, das war halt irgendwie Fußball auf, was weiß ich, Speed. Oder was auch immer. Also kenne ich da in der Szene nicht aus. Aber das ist schon völlig verrückt, solche Ergebnisse zu haben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt groß dazu sagen soll, außer Hannes, wie geht's dir damit?
Die Bayern, meine Bayern, müssen aufhören, mich wirklich in die Nähe eines Herzinfarktes zu manövrieren. Gegen Real Madrid waren das ja wirklich mit die spannendsten 90 Minuten Fußball, die ich je erlebt hatte. Und gegen PSG machen sie es gerade nochmal. Es war sehr ähnlich das Szenario wie bei dir, dass du den Aufstieg auf dem Handy verfolgt hast. Bei mir war das auch so, ich war auf dem Weg zurück von München nach Berlin, musste mich rumschlagen mit der sehr langsam sich entwickelnden Netzausbaus in Deutschland. Das ein oder andere Mal musste ich auf deinen Live-Ticker zurückgreifen, weil du erzählt hast in der Gruppe, was passiert. Aber das, was ich dann erlebt habe, hat dazu geführt, dass der Ruhebereich im Zug ziemlich zusammengeschrien wurde. Ich hatte aber Glück, niemand hat sich beschwert. Weil ich habe beim ersten, also beim Olysee-Tor, das war das erste Tor, was ich dann so irgendwie bewusst gesehen habe, war ich dann so noch so ein bisschen so, ja. Aber danach sind alle Dämme gebrochen. Also spätestens beim Diaz-Tor bin ich aufgestanden, habe geschrien und einer so nebendran so, oh, schaust du auch? Und ich so, ja, ich bin Bayern-Fan. Es war spektakulär. Es war, als glaube ich, als neutraler Fußballfan ein Spiel, was dich noch mehr dich in diesen Sport dich verlieben lässt. Ich glaube, es war als Nicht-Fußball-Fan ein Spiel, was Werbung für den Sport gemacht hat. Es war als Bayern-Fan ein bisschen too much. Also ein 4-4 hätte es auch getan oder ein 5-5. Beziehungsweise ein 1-1 wäre auch okay gewesen. Hätte ich mir ein paar Schreckmomente gespart. Aber es war tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe. Sowohl PSG als auch Bayern haben alles offensiv gezeigt, was sie können. Defensiv haben beide starke Böcke gemacht. Stanisic hatte leider echt keinen guten Tag. Lag aber auch ein bisschen daran, dass Kvaratskhelia einen extrem guten Tag hatte. Dembélé hat so ein bisschen gezeigt, warum er einen Ballon d'Or geholt hat, weil dieser Schuss beim vierten Tor ist einfach stark, einfach richtig gut ins kurze Eck. Bayern hat aber auch gezeigt mit Olysee, mit Kane, mit Diaz, dass sie einfach ein Trio da vorne haben, was ich vergleichen lassen könnte mit Bale, Benzema, Ronaldo oder Messi, Suarez und Neymar. Es war das Stärkste, was der europäische Fußball offensiv zu bieten hat. Und jetzt kommt es einfach darauf an, dass wir uns am Mittwoch in den ersten 15 Minuten kein Tor fangen und eins schießen. Weil wenn das nicht passiert, dann wird es ein Spiel, was bergauf für uns gehen wird.
Schön gesagt,
ja. Ich kann es irgendwie nicht in Worte fassen, was passiert ist. Ich glaube, alle News-Outlets der Welt haben es versucht. Es war einfach ein Spiel zum Genießen, ein Spiel zum Verfluchen, ein Spiel zum mit Leidenschaft dabei sein. Und ich freue mich extrem auf das, was am Mittwoch passiert. Ich bin aber nicht 1000%ig überzeugt, dass wir im Finale stehen.
Ja, das kannst du auch gar nicht. Dafür sind die zwei Mannschaften viel zu sehr auf Augenhöhe. Das geht nicht. Dann in irgendeiner Art und Weise eine Prognose abzugeben, das wäre völlig vermessen, weil das ist jetzt das werden Nuancen sein am Ende des Tages. Wirklich, das wird am Ende des Tages entscheidend sein, ob Dembélé seinen Schuh richtig gebunden bekommt, sitzt die Frisur von Kane richtig. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Wie schläft Manuel Neuer in der Nacht? Wie ist das Mittagessen von Upamecano? Das sind so Sachen, die werden das Spiel entscheiden, das sage ich dir. Mehr nicht. Das ist reines Bauchgefühl bei jedem Einzelspieler, das am Ende des Tages entscheidend sein wird.
Ich glaube,
eine ganz kurze, sorry.
Sorry, ich will nur ganz kurz eine Sache erwähnen, die ich extremst hervorhebe bei diesem Spiel, ist nämlich die Mentalität. Weil bei dem Stand vom 5-2 dachte ich eigentlich, dieses Ding ist gelaufen. Also 5-2 war schon sehr hart. Da war ich echt schon so, das war's. Also tatsächlich, wir haben uns extrem gut geschlagen gegen Real Madrid, die ja wirklich die besten Neger dieses Turniers sind. Und PSG war einfach eine Nummer zu hoch, an dem Tag eine Nummer zu groß. Aber dass sie sich da so zurückkämpfen, dass wirklich alle auf dem Platz, alle 11 und alle anderen 11 plus Trainerstab auf der Bank so mitgefiebert haben, dass man dann nun wirklich 2 Tore schießt, einfach eine Meisterleistung. Und ich denke, das unterscheidet auch eine Top-Mannschaft von einer absoluten Top-Mannschaft, diese Mentalität in wirklich aussichtslosen Situationen.
Ich habe ich hab zwei Beobachtungen zum Spiel, die ich euch mitteilen wollte noch. Zum einen, ich habe das Spiel nicht live geschaut. Ich war bei meiner
absoluter Fehler.
Ja,
das ist der Fehler. Wieso, Brian? Warum?
Ich war bei meiner besseren Hälfte. Ich war bei meiner besseren Hälfte und
die hasst Fußball zusammenschauen.
Die hasst Fußball schauen. Das muss man sagen. Ja, das ist leider so.
Okay.
Ich habe aber mir das Spiel am nächsten Tag in voller Länge noch angeschaut. Das ist einer der
Wege. Okay, daran merkt man,
dass Brian gerade, du was, oder?
Daran merkt man, dass Brian gerade in dieser geilen Zwischenphase ist. Er ist mit dem Master fertig, aber hat noch keinen Anschlussjob.
Sag doch einfach, ich bin arbeitslos.
Aber
es ist einfach so. Ja klar, ich lag Mittwochvormittag und habe das Spiel nochmal geschaut. Und ich muss sagen, ich habe das ja zum ersten Mal so gemacht. Ich habe noch nie gemacht, dass ich ein Spiel nachgeschaut habe. Aber ich habe die Schlagzeilen gelesen und ich habe es auch so ein bisschen nebenher ja verfolgt und dachte, ich kann dieses Spiel nicht sehen. Nicht sehen. Also das ist für jeden Fußballfan Must-Watch. Und dankenswerterweise muss man auch sagen, bei Prime ist es sehr einfach, kann man das sehr gut nachschauen. Und eine weitere Beobachtung, die ich hatte, ich habe mich am nächsten Tag gefragt, nochmal ganz kurz gefragt, gegen wen Bayern im Viertelfinale gespielt hat. Also ich habe praktisch dieses Wahnsinnsspiel gegen Real schon längst verdrängt gehabt, weil eben dieses Spiel gegen PSG so verdammt krass nochmal dazu war. Und dann ist mir eingefallen, ja, die hatten ja schon mal krasse Spiele. Also der Champions League-Run von Bayern diese Saison, das muss man mal hervorheben, auch wenn sie jetzt verloren haben, der ist schon crazy. Also das ist generational und beeindruckend. Und ich freue mich auf das Rückspiel, dass ich vielleicht schauen werde.
Nur, wenn du Bock hast, bist herzlich eingeladen, Körtestraße 8, komm vorbei.
Nee, aber ich glaube, jeder Fußballfan freut sich drauf. Also das war schon auch ein Festival. Und ich glaube, da gab es ja nur von der Insel so ein paar zerknirschte Kommentare, dass ja die Defensivleistung nicht so gut war. Aber ansonsten, glaube ich, erfreut sich jeder an dem Fußball, den Kompanie und Enrique spielen lassen.
Das ist ja das Spannende. Den Punkt würde ich mal ganz gerne anbringen, um nochmal ein bisschen sportlich darauf zu schauen.
Ja.
5-4 ist das Ergebnis. Die beiden Offensiven sind gelobt genug. Die wissen beide, dass sie unfassbar geil sind. Was man sagen muss, ist, dass es Defensivleistungen gab, die auch wirklich hervorzuheben sind. Also ich finde, die einzigen zwei Gegentore, wo es defensiv nicht geordnet ist, ist das Tor von Olise.
Ja.
Da verpasst PSG einfach einzugreifen. Und das Tor von Kvaratskhelia. Ja, das sieht Stanisic jetzt ein bisschen alt aus, aber Kvaratskhelia ist halt auch krass.
Wie willst du das verteidigen am Ende?
Eben, genau. Ja. Ansonsten muss man sagen, Upamecano, das war das beste Spiel, das der Mann je abgeliefert hat. Das war überragend. Ja. wie der im 1 gegen 1 verteidigt gegen Dembélé. Das ist bockstark.
Ja, ja, Weltklasse. Also, sag mir, das ist tatsächlich weltüberragend.
Wirklich, es war weltüberragend. Dementsprechend, hier jetzt irgendwie bei einem, ich verstehe den Impuls bei einem Ergebnis von 5-4, die Defensiven zu kritisieren. Aber das Fan, wer das Spiel gesehen hat, darf das eigentlich nicht machen.
Ich hab mir in dem Zuge einen Kommentar auf Instagram gescreenshottet. Und den fand ich auch wirklich gut. Den muss ich jetzt mal kurz suchen. Hier. You call letting in 5 and 4 goals balling. It was like watching a basketball game. Great for the fans, sure, but all this masterclass talk. Please give it a rest. It was just all-out attack with zero interest in defending or being secure. School playground stuff.
Nee, also ich finde, wenn du dir als FC Bayern 3 Tore gegen Heidenheim fängst, dann kann man sagen, so, oh, richtig, die Defensive war ein bisschen schwach unterwegs. Wenn du dir als Paris Saint-Germain gegen, keine Ahnung, jetzt Bordeaux aus der 3. Liga 4 Buden fängst, dann kann man sagen, so, ah, da sahen die ein bisschen schlecht aus. Aber wenn du gegen die 2 besten Offensiven Europas dir die Dinger fängst, dann ist es okay. Weißt du, also ja, die können das halt, das ist ihr Job und dementsprechend war das, so wie du es beschrieben hast, war er absolut in Ordnung. Du kannst ja die Tore fangen. Es waren keine Torwartfehler dabei, es waren wenig Abwehrfehler dabei, ein paar Stellungsfehler, aber sonst, es war einfach ein Offensivfeuerwerk. Und die haben sich ja gegenseitig gefüttert. Weißt, Bayern hat den ersten Schritt gemacht, dann war PSG so dran. Also es war einfach, die haben sich hochgejazzt, so sagt man nicht.
Doch, das sagt
Wer
man.
Wer sagt es?
Hochgejazzt haben sie sich.
Okay, hochgejazzt, aber es war.
Da haben wir einen Folgentitel, Leute. Ich sehe
es war eine Zelebration des Offensivfußballs. Ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Also ich finde, wir haben alles angesprochen.
Da maunzt sogar der Hund.
Jetzt pass auf, bei mir jault gerade der Hund im Hintergrund, der muss nämlich so langsam mal raus. Jetzt ich schließe mir die ganze Geschichte Bayern mal unter der ganzen Prämisse ab. Ich möchte dir ein gutes Gefühl mitgeben, Mann, dass ich verstehe, dass du da sehr vorsichtig bist mit positiven Emotionen. Ja, ist gut jetzt. Bayern ist eigentlich in jeder Statistik überlegen gewesen. Expected Goals, Torschüsse, Ballbesitz, sie waren erfolgreich gespielte Pässe, sie waren in jeder Statistik überlegen. Ich sag, Bayern kommt weiter. Und damit schließe ich das Thema ab und übergebe euch nochmal das Wort für euer Match of the Week. Was müsst ihr denn empfehlen für die kommende Woche?
Es ist, schon gesagt, am Mittwoch. Also Bayern PSG, Punkt.
Es ist am Dienstag, Bro.
Mittwoch.
Wer Dienstag und dann Mittwoch.
Es ist im Halbfinale immer auch so, die Mannschaft, die am Dienstag spielt, spielt in der darauffolgenden Woche am Mittwoch.
Ja, hast recht. Ich war jetzt gerade durcheinander. Genau, also klar, für dich Bayern gegen PSG. Für mich ist es, ich habe es eigentlich schon gesagt, Stuttgart gegen Leverkusen, weil auch einfach klar ist, dass Freiburg gegen Prager sicherlich auch der Höhepunkt sein wird für mich die Woche. Aber so als Spannungsfaktor für die Bundesliga ist es Leverkusen gegen Stuttgart 15:30 am Samstag. Auch irgendwie geile Zeit nochmal für so ein wichtiges Spiel. Was ist bei dir, Hannes? Malle.
Ja, bei mir ist es so, ich liefere euch kein Match of the Week, sondern ein Anti-Match of the Week. Bitte schaut nicht Arsenal gegen Atletico. Macht
stark
nicht. Es ist Zeitverschwendung, wirklich. Hannes, wir haben es zusammen geschaut mit unserem lieben MJ letzte Woche. Es war die reinste Zeitverschwendung und es hat wehgetan zuzuschauen. Das macht einfach keinen Spaß. So, also lasst das bleiben, haltet euch den Mittwochabend frei, geht Dienstagabend, macht irgendwas Schönes. Also ich gehe selber Fußball spielen, geht eine Runde Tischtennis spielen, macht irgendwas Schönes, genießt den Tag Mittwoch, da müsst ihr euch freihalten. Und das wäre es von meiner Seite für diese Woche.
Ich habe auch nichts dem hinzuzufügen. Ich wünsche euch extrem viel Spaß mit dem Fußball, eine schöne Woche und ja,
macht's gut, Jungs. Tschüss, ciao.
Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank wie immer und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Schalke.
Sag mal, Schalke. Das ist herrlich. Die Schalker Jungs, ne? Der Erste.